Geld hat ja viele symbolische Nebenbedeutungen auch. Geld bedeutet ja Macht, Sicherheit, Autonomie, Erfolg. Und es kann dann quasi dahingehend eine magische Aufladung etwa bekommen, dass man glaubt, wenn man Geld hat, dann ist man was Besonderes, dann kann einem nichts passieren.
Christoph Türke, Professor für Philosophie, beschäftigt sich mit der Archäologie der Zahlung. Nicht die Münze sei die Urform des Geldes. Er stellt vielmehr die These auf, die erste universale, quasi monotheistische Währung sei das Menschenopfer. Dem folgte nach seiner Auffassung das Tieropfer.
Es ist überhaupt erst im Zeitalter der Hirtenkultur, also des Neolithikums, wo man Tiere zähmen konnte, möglich gewesen, dass man sie hat rituell schlachten können. Vorher konnte man die nur jagen. Und wenn man sie aber zähmen kann, dann kann man eben auch an ihnen den Ritus vollziehen, den man vorher nur an dem bis dahin einzigen zahmen Tier, nämlich dem Menschen, vollziehen konnte. Und dann kann man diese Opferlast, dieses Opfergrauen abwälzen auf Substitute, auf Ersatzphänomene, zum Beispiel durch ein Tier. Und der andere große Schritt, nämlich die Ersetzung von lebendigen Gaben durch leblose Gaben, der ist in seiner Ungeheuerlichkeit uns kaum noch bewusst, weil er ja auch 5, 6, 7 Jahrtausende, je nach Weltgegend, her ist. Und dazu hat Mut gehört, das war geradezu eine Kühnheit, das war ein Frevel. Tiere werden ersetzt durch Metall.
Durch Edelmetalle, versteht sich. Durch Kupfer, in erster Linie aber durch Silber und Gold. Der Fetischcharakter des Geldes, so Schlussfolger Türke, liege deutlich tiefer.
Sobald Gold- und Silbergaben im Tempel dargebracht werden, statt Tiergaben, werden diese Metallgaben ja nicht mehr vernichtet, sondern dort hübsch aufbewahrt. Die stapeln sich da. Die sind sozusagen beglichene Schuld, liegen da einfach rum. Und auf der anderen Seite spüren die Beteiligten, dass das Begleichen der Schuld durch Metall ja irgendwie eine heuchlerische Angelegenheit ist. Das Zeug wird der Gottheit ja sozusagen nur noch hingestellt und nicht mehr zu fressen gegeben. Und sie können weiter darüber verfügen.
Das Gefühl der nicht beglichenen Schuld gipfelte nach Ansicht des Leipziger Philosophen in einer unersättlichen Manie, Metallabgaben anzuhäufen. Die Geburtsstunde des Tempelschatzes und der Priestergier.
Mein Verdacht ist eben, dass der Fetischcharakter der Ware, der in der Marx'schen Theorie sich darstellt wie etwas, na eigentlich erst unter Bedingungen des neuzeitlichen Kapitalismus, entstanden ist, eigentlich nur eine Wiederkehr ganz archaischer Verhältnisse darstellt.
Professor Gerhard Finney hinterfragt die Herrschaft des Geldes aus psychoanalytischer Sicht und erinnert daran, dass der Umgang mit Geld auch stets unbewusste Bedeutungen und irrationale Züge annimmt. Von der Magie des Geldes ist die Rede.
Es gibt Leute, die fühlen sich eigentlich nur lebendig, wenn sie Geld ausgeben. Das heißt, da ist quasi die Erfahrung von Lebendigkeit an permanente Geldbewegungen gebunden. Das sind dann Leute auch, die kaufsüchtig sind oder zu viel ausgeben. Aber wir können das ja selber auch vielleicht manchmal, wenn es uns schlecht geht, wenn wir depressiv sind, dann kaufen wir was, was wir vielleicht nicht unbedingt brauchen, aber wir fühlen uns dann lebendiger. Das heißt, Geld kann auch auf so eine irrationale Art Lebendigkeit stiften.
Diese Irrationalität kann dazu führen, dass Menschen sich selbst zerstören. Dem wollte der Sozialismus als Alternative zum Kapitalismus entgegenwirken. Aber auch der sowjetische Versuch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das Geld aufzuheben, war nicht von Erfolg gekrönt. Eine weitere Alternative brachte die Ökonomin Adelheid Biesecker, Professorin an der Universität Bremen, ins Gespräch. Sie nennt ihr Modell vorsorgendes Wirtschaften. Anstelle der Konkurrenz tritt die Kooperation. Weinbauern etwa schließen sich zu Genossenschaften zusammen, um gemeinsam ihre Produkte zu vermarkten. Oder Anteilseigner gründen eine Genossenschaftsbank.
Im Grunde sind die Füße, die Beine, wirklich die Standbeine, sind einerseits das Soziale und das Ökologische. Und Geld in einer solchen zukunftsfähigen, vorsorgenden Wirtschaftsweise ist im Grunde ein Medium, was die einzelnen Prozesse miteinander verknüpft. Und insofern ist von der Herrschaft des Geldes bleibt nichts übrig. Herrschaft gibt es eigentlich überhaupt nicht in dieser Vorstellung, sondern es geht darum, zu gucken, wie weit können wir mit Hilfe von Geld als Medium diese Kooperationsprozesse gut gestalten.
Mit Geld soll nicht spekuliert werden, Renditen ausgezahlt und Zinsen erwirtschaftet werden. Aber abschaffen will auch sie das Geld nicht.
Ich freue mich, dass es Geld gibt, wenn ich morgens Brötchen kaufen will. Dann gebe ich meine Cent hin und kriege mein Brötchen. Und ich muss nicht, damit ich Brötchen kriege, sagen, wissen Sie, ich habe heute Nacht einen Aufsatz geschrieben. Würden Sie den vielleicht haben wollen und geben Sie mir dafür 2 Brötchen? Geld ist da eine kluge Erfindung.
Ihre Schlussfolgerung?
Verhindere, dass Geld zu Kapital wird. Dann kannst du es gut nutzen. Das heißt aber auch, dass in der zukunftsfähigen Wirtschaft und Lebensweise sozusagen die anderen Dimensionen, das Soziale, das Ökologische, wieder wichtiger werden. Wir werden wahrscheinlich auch wieder mehr selbst produzieren, selbst herstellen. Wir haben jetzt in den Städten die neue Gartenbewegung. Die Menschen fangen an, in den Städten Landwirtschaft zu betreiben. Das hätten wir uns vor 10 Jahren überhaupt nicht vorstellen können.
Weniger Profitstreben und Maximierung, mehr Besonnenheit und nachhaltiges Wirtschaften, klagt die Bremer Ökonomin ein. Der Magie und Dominanz des Geldes stellt sie die Vorteile der Regionalwährungen entgegen.
Es ist praktisch die Idee, das Geld so zu konstruieren, dass es keinen Anreiz gibt, es aufzubewahren, als Zirkulationsmittel zu belassen. Und da gibt es verschiedene Konstruktionen. Und als Regionalwährung ist das heute eine richtige Welle und führt dazu, dass das Geld ausgegeben wird in der Region für die eigene Ökonomie. Und insofern in der Region die Wirtschaftskraft, die Arbeitsplätze, aber auch die Lebensqualität steigt.
Den Schlusspunkt der Zusammenkunft setzte Johannes Beck, Professor für Allgemeine Pädagogik, mit einer kräftigen Prise Gesellschaftskritik.
Auch in der Bildungspolitik spielt ja das Geld eine große Rolle, nicht nur, weil es meistens zu wenig ist, weil zu wenig für Bildung ausgegeben wird, sondern auch in der Begrifflichkeit, wie man darüber spricht. Das geht vom Humankapital bis hin zu dem Begreifen des Menschen als Unternehmen. Es gibt eine Äußerung, die heißt Unternehmen Mensch, wo die Menschen in sich selbst investieren sollen, um sozusagen im Leben erfolgreich zu sein. Das ist eine Ökonomisierung der Bildung, die schon beachtlich ist.